Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 86. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streamingdienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Normalerweise sind wir jeden Freitag für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann immer mit zwei größeren und zwei kurzen Themen. Heute haben wir zwei Filme und zwei Serien für euch und unsere beiden großen Themen haben passend zur Vorweihnachtszeit beide mit Schnee zu tun. Der Roman und auch der Kinofilm Fräulein Smillers Gespür für Schnee gehört zu den Stoffen, die fast alle kennen, die die 90er bewusst erlebt haben. Nun kommt der Kult-Thriller von damals als Serienneuauflage zurück und baut die Geschichte in eine etwas andere Welt ein. Smillers Gespür für Schnee, also ohne das Fräulein, heißt die Serie bei Magenta TV. Bjarne Mädel kann man derzeit nicht nur als Ernie beim Stromberg-Kino-Comeback erleben, sondern auch in einem der erwähnenswertesten Weihnachtsfilme, die das deutsche Fernsehen in den letzten Jahren zustande gebracht hat, wie ich finde. Wir reden über Prange, man ist ja Nachbar in der ARD oder in der ARD-Mediathek. Danach sprechen wir über die neue Western-Serie The Abandons vom Sons of Anarchy-Macher Kurt Sutter bei Netflix und ebenfalls bei Netflix Noah Baumbachs neuer Film Jay Kelly mit George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern und vielen weiteren Stars. Mal wieder ein Film über das Filmemachen und mindestens ebenso melancholisch wie Weihnachten. Aber bevor wir über all das reden, begrüße ich erstmal Jan Freitag.
Das ist mir zu viel Tusch. Guten Tag, lieber Erik.
Ja, lieber Jan, der Grund, warum wir ausnahmsweise erst am Montag aufnehmen, ist, dass wir uns am Freitag perfekt verpasst haben, um es mal mit einem Serientitel zu sagen. Du warst die ganze letzte Woche auf der Televisionale und bist am Freitagnachmittag zurückgekommen, als ich zu einem lange geplanten privaten Wochenende aufbrechen musste. Dafür kannst du uns aber erzählen, ja, was ist denn das für ein Festival, die Televisionale, und was hast du da aus, in Weimar war, ist das, glaube ich, ist jetzt mitgenommen?
Genau, ne? Von Baden-Baden nach Weimar gewechselt, also sozusagen aus der Randlage der Fernseh-, aber auch der politischen Landschaft ein bisschen mehr ins Zentrum rein, nach Thüringen. Ich bin da ja schon tatsächlich eine ganze Weile, also das ist jetzt das vierte Mal, glaube ich, dass ich da gewesen bin, also wo ich auch richtig intensiv vor Ort war. Bin ja auch, Kasper, ein bisschen in der Vorjury, in der Serienvorjury rum, also sorge mit für die Serienauswahl, die dort dann prämiert wird. Und es ist eigentlich ein kleines Festival, das sich aber so gemausert hat zu einem der wichtigsten Branchentreffs vor allem. Also es besteht nicht nur daraus, dass da Filme und Serien und Nachwuchspreise und so weiter vergeben werden.
Alles deutsch, was da gezeigt wird?
Alles deutsch, was da gezeigt wird. Also da kann natürlich auch mal eine österreichische Koproduktion sein. Oder also Koproduktion darf schon sein, so, aber die Arbeitssprache ist grundsätzlich deutsch. Und zwar, es ist auch tatsächlich so, dass die Serien- und Filmauswahl, die ist schon hochwertig, die ist auch stichhaltig. Auch die Preisträger sind halt eigentlich sehr, sehr, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, so Schwarze Früchte hat gewonnen, dass wir hier ja in der Seriensektion, was wir hier sehr, sehr positiv besprochen haben, oder ich sehr positiv, du zumindest nicht negativ. Und es haben mehrere Filme, die tatsächlich nicht unbedingt auf jedermanns Liste und jeder Frau's Liste waren, aber die halt einfach anspruchsvoll sind, haben da gewonnen. No Dogs Allowed, so ein Film über Pädophilie zum Beispiel, der sehr anspruchsvoll angefasst wurde, sehr, sehr komplizierter Stoff. Glaube ich sogar ein Debütfilm, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war bei der Diskussion nicht dabei im Anschluss. Und es hat die Chabos haben gewonnen bei so einem Publikum, bei der Jugendjury. Es ist halt, eine gute Auswahl, aber wirklich, was dieses Festival richtig relevant macht, ist dieser Branchentreff und diese Branchentage nennt sich das, in denen über alles, was halt gerade wichtig ist in der Medien- und Film- und Streaming-Landschaft diskutiert wird. Und da ging es dann viel über Ost-West-Entwicklungen, weil das halt zum ersten Mal dieses Jahr in Weimar war, nach 36 Jahren Baden-Baden. Es geht aber auch immer sehr viel um Diversität. Aber auch dadurch so versinnbildlicht und auch mit einer großen Intensität versehen, weil diese Panels wirklich divers aufgestellt sind. Also du kannst da mal ein Panel haben über Fiktionalisierung von Gewalt, wo 7 Frauen auf dem Podium sitzen. Also das waren auch die Frauen, die da saßen, haben sich dann ein bisschen darüber aufgeregt, dass diese 7 Frauen alles so Weißbrote waren. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Panel, das findet man ganz selten. Und deswegen ist es echt ein Spitzenfestival geworden mit einem guten Standort.
Schön, aber bevor wir jetzt noch tiefer in die deutsche Produzenten- und Film-Serien-Szene einsteigen, kommen wir doch mal zu unserem ersten großen Thema, was auch von Deutschen, ja, von der ARD im großen Stil mitproduziert wurde. Und zwar ist das die Serie Smillers Gespür für Schnee. Die könnt ihr, wenn es normal läuft, in einem Jahr etwa, also man bekommt hier so, wie war das, Babylon Berlin Vibes, also ein Jahr später könnt ihr die im ersten sehen. Jetzt ist erstmal sozusagen eine Vorpremiere bei Magenta. Seit 1. Dezember könnt ihr die Serie mit 6 Folgen, so 50, 55 Minuten dort sehen. Und ja, für die Leute, die den Stoff nicht kennen, Jan, worum geht's in Smiller?
Also ganz kurz, Magenta haben ja tatsächlich noch vergleichsweise viele, so verglichen mit Paramount oder sowas, weil es halt viele Kombipakete gibt, wenn du Telekom-Kunde oder
das
Kundin
stimmt,
bist.
Ja.
Dadurch haben die gar nicht so eine miese Verbreitung, also müssten vielleicht selbst viele von den Leuten, die uns hier hören, gar nicht so lange warten. Das basiert auf dem Roman von Peter Hoeg, der 1997 das erste Mal verfilmt wurde, damals von Billa August.
Und 92 ist der Roman erschienen.
Genau, war damals noch gar nicht so alt. Diese Zeitspanne sinkt ja immer mehr. Also mittlerweile werden Bücher, die erfolgreich sind, sehr, sehr viel schneller verfilmt, teilweise im selben Jahr, wo sie erscheinen schon.
Ja, weil auch die Stars oder die Leute, die solche Rechte kaufen, dann auch so ein richtiges Wettrennen um die Stoffe machen.
Ist so.
Ne?
Ja, ist so, wirklich. Und das ist halt, also mittlerweile dauert das manchmal echt, also der Spiegel-Bestseller, Top-10-Platz ist eigentlich fast schon eine Garantie dafür, dass es irgendwann aufgegriffen wird von irgendwelchen Filmemachenden. Es geht hier darum, wie im Buch, wie auch in der ersten Verfilmung damals von Eichinger produziert, 1997, um die grönländische Mathematikerin Smilla, also sie hat grönländische Wurzeln, lebt aber in Kopenhagen. Und die ist in ihrer Plattenbausiedlung, in der sie lebt, sie hat, glaube ich, sie ist ein bisschen prekär, also arbeitet nicht als Mathematikerin, kommt ein junger Inuit namens Isaiah ums Leben, also stürzt vom Hochhausdach. Und sie ist zunächst mal die Einzige, die das nicht für einen Unfall hält. Und das hat viel damit zu tun, dass sie siebten Sinn hat, also dass sie vieles erspürt, was sich in ihrem Umfeld so abspielt. Sie hat eine sehr starke Sensorik. Und daraufhin geht sie mit dem Hausmechaniker Rahid, das ist wiederum so ein deutscher Link, ins deutsche Publikum, weil der von Elias Mbarek gespielt wird, geht sie dieser Sache auf den Grund und landet bei diesen Ermittlungen, wo sie viel mit multinationalen Konzernen zu tun hat und mit einer eher feindlich gesinnten Umgebung in der Antarktis, in der Arktis, also am Nordpol, wo ein dänischer Energiekonzern eine nachhaltige Energiequelle vermutet, die alle Probleme, die wir gerade haben, lösen könnte. Denn das ist das Besondere, was Amar Asante, die Showrunnerin macht, die auch für Teile von Handmaid's Tale verantwortlich war, die verlegt diese Handlung ins Jahr 2040. Ist also so eine Near-Future-Dystopie, kann man es nennen.
Und das hat jetzt die Serie exklusiv, das war weder im Roman oder
genau,
was im Roman, was auch nicht drin.
Nein,
das
war
auch kein Zukunftsszenario.
Jeweils eine Gegenwartsgeschichte. Oder zumindest kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es vielleicht irgendwann mal, vielleicht war es anders und ich habe es nicht mitbekommen, aber ich bin ganz feste Meinung, dass es in den
Der Film,
Jahren
den habe ich gerade mir, weil ich den Stoff nicht kannte, also ich kannte ihn, aber hatte mich nie damit beschäftigt. Ich habe den Film unmittelbar vor der Serie gesehen, das spielt ganz klein dagegen.
Ich habe auch Teile davon gesehen, man kann sehr viel im Internet, also bei YouTube oder sowas schauen. Den ganzen habe ich nicht gesehen. Und in diesem Jahr 2040, ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin, ist Dänemark so eine Art oligarchischer Überwachungsstaat. Es gibt schon noch Demokratie, aber die wird halt sehr, sehr stark durch wirtschaftliche Interessen geleitet und andererseits sind alle Leute verlinkt miteinander, es sind überall Kameras, bis in die Privatsphären rein, alle haben irgendwie so eine komische Kamera am Revier oder so eine Bodycam, so ein Sensor, womit sie getrackt werden und gleichzeitig ist der Klimawandel schon so weit fortgeschritten, dass es wird so ein bisschen so gezeichnet, als gäbe es schon fast so eine Art Ökodiktatur, also in den Leuten, wo den Leuten aufoktroyiert wird, wie sie zu heizen haben und sowas. Energie wird sehr, sehr streng gehandelt. Also es kann auch sein, dass wenn du keine Credits mehr hast, dass du kein Licht in der Wohnung hast und so weiter. Und an diese doppelt futuristische, also so gegenwartsfuturistische Realität dockt halt diese Serie an und ist dabei noch mystischer, kannst du mir gleich sagen, wenn du den alten Film gesehen hast, noch mythologischer als der Ursprungsthriller, weil das auch viel mit dieser Inuit-Mythologie spielt, viel im Schnee natürlich, also sie hat halt dieses Smilla, die kein Fräulein mehr sein darf, Gottlob, oder sein muss, Gottlob, die hat tatsächlich eine besondere Beziehung zum Schnee durch ihre Wurzeln, ihre Urahnen und sowas, und jetzt habe ich viel geredet, erzähl mal, wie mythologisch war denn die erste Verfilmung?
Ja, es gibt schon so also Mystery oder mythologische Elemente in dem Roman. Was ich interessant fand, weil die Serie macht ja wirklich eine Sache komplett anders, und das finde ich, es ist so ähnlich wie wir gesagt haben bei der Alien-Serie, genial, dass die Serie an völlig neue Themengebiete aufmacht. Ne? Mhm. Das würde ich sagen, ist hier bei der Smilla-Serie auch toll, dass man sagt, okay, man verbindet das mit so einem Near-Future-Szenario, was aber sowohl der Roman als auch der alte Film von Bille August gemein haben, ist, dass er wohl sehr, sehr viele Themen verhandelt. Wobei der Roman tut es, der Film tut es nur sehr begrenzt. Also ich habe tatsächlich mal die künstliche Intelligenz befragt, wie ich es ja in letzter Zeit gerne mal mache. Welche Themen behandelt der Roman Fräulein Smillas Gespür für Schnee? Weil ich in einer Kritik gelesen habe, dass der Peter Hoek-Roman sozusagen damals ein ganz neuartiger Roman war. Das war schon so ein Bahnhofsliteratur-Bestseller, den die Leute da sich gekauft haben und dann sehr begeistert waren von der Spannung und so. Aber was da alles für Themen verbaut wurden in einem eigentlich Thriller- oder Kriminalroman, das war schon sehr viel. Also, und da sagt die künstliche Intelligenz, 7 Themen: Außenseitertum und Identität, zweitens Kolonialismus und Machtstrukturen, drittens Wissenschaft, Rationalität und Wissen, viertens Trauer und Verlust, Gesellschaftskritik, Natur und Umwelt, Kriminalgeschichte und Verschwörung. Also das hat der Roman alles zusammengebracht. Und
das hat die Serie aber also auch.
So. Ja, tut die Serie auch, aber die Serie ist halt 2025 oder 2026 und der Roman war halt 1992 und das war, wie ich in einer Kritik gelesen habe, damals ein Roman über fast alles.
Ja.
Also, dass man wirklich, man hat zwar vordergründig diese Kriminalgeschichte und Thriller-Struktur gehabt, aber dass man dann noch so mythologisches Nachdenken über Identität und über Mathematik und Philosophie und Klimawandel und was weiß ich, was, wenn es überhaupt damals schon drin war, alles da so rein, das ist, glaube ich, das der Punkt, der den Roman zu so einem Phänomen gemacht hat damals. Und ich habe tatsächlich gestern, war auf so einem alte Schulfreunde-Treffen und beim abschließenden Mittagessen gestern Sonntag habe ich einfach mal, als wir so mit 5 Leuten zusammensaßen, gesagt, ey, wir hatten diesen Roman damals gelesen. Tatsächlich 2 Leute, ein Mann und eine Frau, hatten ihn gelesen. Und ja, die haben das so bestätigt, ne? Also was jetzt hier die künstliche Intelligenz, ja, waren halt unheimlich viele Themen und die Freundin von mir hat gesagt, ja, sie fand die Sprache damals eigentlich auch schon doof, sie fand, dass das Buch ist, das nicht gut geschrieben ist und so, aber halt super spannend und die ganzen Themen, die da drin sind, ist schon war halt faszinierend damals. Ne?
Und es gilt halt auch als einer der Romane, der diesem Nordic Noir ein bisschen den Weg bereitet hat, der dann später richtig zum Durchbruch gekommen ist, also ja schon vor ungefähr 20 Jahren richtig zum Durchbruch gekommen ist durch diese Sjöwall-Wallhö-Romane und so weiter, die dann auch irgendwann alle verfilmt worden sind. Und der hat da tatsächlich auch nicht neues Terrain beschritten, aber der hat eine Atmosphäre gesetzt, die sich auch in dieser Serie wiederfindet. Das ist eine sehr, sehr düstere, sehr melancholische, fast schon melodramatische, wenn nicht sogar pathetische Atmosphäre hier.
Also sie spielt, ich habe ja am Anfang gesagt, hat viel mit, unsere ersten beiden Themen haben mit Schnee zu tun oder mit Winter. Spielt in einem winterlichen Kopenhagen.
Ja.
Es ist kalt.
Verblüffend kalt dafür, dass es immer davon die Rede ist,
dass es in
Dänemark eigentlich gar keine Winter mehr gibt, weil der Klimawandel schon so durchgeschlagen hat. Ist auch nicht der einzige inszenatorische Lapsus in dieser Serie. Das gibt schon ein paar Logiklücken und es ist auch alles sehr getragen inszeniert. Es ist auch sehr lang, also sie ist tatsächlich nicht kurz, diese Serie. Es gibt ständig Momente, in denen nichts passiert. Und deswegen hat mich das eigentlich eher oftmals an etwas anderes, also so einen anderen Roman, der auch so emblematisch geworden ist, nämlich die Entdeckung der Langsamkeit erinnert. Weil diese Serie sich sehr, sehr viel Zeit nimmt für alles, was darin passiert. Und das ist so anfangs manchmal ein bisschen verstörend. Das ist auch die Hauptdarstellerin, Philippa Costa-Waldau. Der Name klingelt bei einigen Leuten, weil das ist, glaube ich, Nikolas heißt er mit Vornamen, ist ihr Vater und der hat halt Jamie Lannister gespielt im Game of Thrones. Und die hat, glaube ich, exakt 0,7 Gesichtsausdrücke, die sie durch die gesamte Serie transportiert, nämlich irgendwas so knapp unter eigentlich gar keinen Gesichtsausdruck oder knapp über gar keinen Gesichtsausdruck in Richtung so leicht verstört, melancholisch, depressiv. Und die ist, also sie geht einem manchmal richtig auf die Nerven, diese Miller-Figur. Aber sie transportiert, finde ich, in dieser Art und Weise, wie sie es reduziert, eine Atmosphäre, die einen auch ein bisschen durchdringt, also die einen wirklich auch ergreift. Ich habe das wirklich, obwohl es mir manchmal ein bisschen zu langweilig und zu gedehnt und zu langatmig war, bin ich da ganz schön eingetaucht in diese Serie und das hat mich ein bisschen überrascht.
Okay, also ich finde ja, der Film, der damals schon mit Julia Ormond, hat ja auch keine besonders guten Kritiken bekommen. Auch wenn der von Bernd Eichinger produziert, Bill August und so Regie, viele große Namen. Gabriel Byrne hat die Rolle von Elias Mbarek gespielt, ein toller Schauspieler. Tom Wilkinson, Jim Broadbent, Richard Harris, Mario Adorf und Jürgen Vogel waren damals auch dabei. Der war in Deutschland an der Kinokasse, der hat irgendwas 1,5 Millionen.
Ja,
also das war ein totaler Blockbuster in Deutschland, aber er hat nicht wirklich gute Kritiken bekommen. Ne? Und als ich ihn jetzt gesehen habe, muss ich sagen, okay, es ist kein guter Film. Er wird vor allem immer schlechter, je länger er läuft, weil am Anfang ist diese atmosphärische Krimi-Noir Handlung, finde ich, die kriegt einen noch und dann am Ende, also das ist der Plot hat unglaublich viele bescheuerte Plot-Twists.
Ja, ist ja auch. So, aber wir reden jetzt auch drüber, bist du jetzt beim Film oder bei der Serie?
Sowohl als auch.
Ah, ja, okay.
Und da es sowohl im Film als auch bei der Serie bescheuerte Wendungen gibt, sehr, sehr unrealistische Wendungen, würde ich sagen, kommen die wahrscheinlich aus dem Kriminalroman. Und ich habe tatsächlich gelesen bei Wikipedia, dass das literarische Quartett damals noch unter Marcel Reich-Ranicki den Roman gesprochen und haben ihn abgekanzelt als schlechten Kriminalroman.
Ja.
Ich denke mal, daher kommen diese Wendungen in dem Film und in der Serie. Aber um jetzt mal was Positives zu sagen, ich muss sagen, die Figur Smiller, also diese ruppige, zurückgezogene, ja eigentlich sehr gut aussehende junge Frau, Mathematikerin, arbeitslos, warum auch immer, hat problematisches Verhältnis zu ihrem dänischen Vater, ihre grönländische Mutter ist tot, anscheinend ein Trauma, was da im Hintergrund ist. Die Julia Ormond spielt die Figur gut. Also das ist schon auch jemand, das ist eine ruppige, so ein bisschen abweisende Figur, was damals gerade, glaube ich, in den 90ern noch nicht so viel bei Frauen Hauptfiguren du sehen konntest. Aber der guckt man gerne zu. Und diese junge Tochter von Costa-Waldau, Philippa Costa-Waldau, ist 25 auch erst, muss man halt auch sagen, ist eine junge Schauspielerin und ihre Mutter ist auch wirklich Grönländerin. Also der Costa-Waldau ist mit einer Grönländerin verheiratet. Zwei Töchter haben die. Sie hat zwar auch dieses abweisende Ruppige von dieser Smiller-Figur, aber ihr habe ich nicht gerne zugeguckt, muss ich sagen.
Nee, also wie gesagt, mir ging ihre monochrome Mimik einfach ein bisschen auf die Nerven.
Sie hat
also man
wenig
darf auch
Gesichter,
ein bisschen variieren,
ja.
Sie hat wenig Gesicht. Aber ich fand trotzdem, dass sie es eindringlich gespielt hat. Und ich war aber auch ein bisschen ambivalent, als ich es gesehen habe. So, weil es hat tatsächlich einerseits, ist es so inszenatorisch, ist es wirklich teilweise fast schon Mumpitz. Aber diese Atmosphäre, die darin erzeugt wird, also auch gerade zum Ende hin, also so ungefähr zur Hälfte der Serie, dieser ersten Staffel, die einen Cliffhanger hat, der sehr, sehr deutlich auf eine Fortsetzung hindeuten könnte, das ist schon etwas, so dieses arktische Ambiente, das betrifft einen, das lässt einen nicht kalt, also buchstäblich nicht kalt.
Ja.
Das ist etwas, was tief in einen eindringt und man versteht es, warum auch gerade in solchen Regionen, in solchen Weltregionen, also mit ihren Polarlichtern und was da alles passieren kann, so warum das so einen mystisch-televisionalen oder cineastischen Appeal hat, also warum man da so angezogen wird von, was das Faszinosum ist und warum es da auch immer wieder mythologische Geschichten oder Mystik gibt, die sich darum rankt, also eben auch diese verschiedenen Aggregatzustände von Schnee, die da ja auch immer wieder thematisiert werden und sowas, ne? Das versteht man schon. Und das macht die Serie, das macht diese Amma Asante überhaupt nicht schlecht. Ich finde nur, sie hätte daraus deutlich weniger Serie machen müssen. Also das hätte sich sehr, sehr einfach auf so einen Dreiteiler oder sowas verdichten lassen. Also irgendwie nicht so diese volle Serienlänge, sondern vielleicht einen etwas längeren Spielfilm oder sowas, dann hätte das gewonnen. Also mir ist es ein bisschen zu lang, aber ich finde es überhaupt nicht richtig schlecht.
Okay, also ich sehe die Serie schon eher schlecht und das liegt wirklich auch an der relativ bescheuerten Handlung, muss man echt sagen, ne? Also der erste Teil in Kopenhagen, ne, gerade dieses Atmosphärische, das ist, finde ich, noch ganz gut. Und der Krimi, sie versucht ja dann diesen Tod dieses Jungen, mit dem sie auch befreundet ist. Sie sind halt so, das ist so eine Hausgemeinschaft, schon auf der einen Seite anonym, aber sie kennt dann diesen Jungen doch, der kommt aus irgendwie so einer problematischen, ne, Familie, Vater tot, Mutter irgendwie so ein bisschen desaströs unterwegs. Und das ist am Anfang, ist das, ne, ist ja auch meistens dunkel, Winter und so weiter, hat das wirklich Atmosphäre. Und je länger dann diese Kriminalgeschichte, diese Ermittlungen von dieser Privatermittlerin oder privaten Ermittlerin Smilla sich hinziehen, das ist aber im Film genauso, desto bekloppter werden wirklich die Wendungen.
Unglaublich. Es gibt auch irgendwie so eine Auferstehung am Ende, wo man denkt, so, jetzt hat es schon mal eine bescheuertere Auferstehung. Also es ist schon mal jemand doch wieder zum Leben erwacht von dem oder der man dachte, dass die Person tot ist, hat das schon mal bescheuerter ausgesehen und war das schon mal absurder. Ja. Und vielleicht will diese Serie das auch. Ich weiß, ich habe mich manchmal gefragt, ob damit auch diese Mythologie so ein bisschen flankiert wird, dass der Realismus auch ein bisschen mythologisch wird, sowas. Aber keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Das ist tatsächlich teilweise ein bisschen so unfreiwillig komisch.
Das ist halt wirklich, das ist B- oder C-Movie-Erzähltropen sind das teilweise.
Komisch, ne? Ja, aber wie gesagt, ich fand die Atmosphäre da drin, ich fand auch den Sound gut gemacht. Mhm. Es hat mich, da waren sehr viele Momente drin, wo ich mich fast ein bisschen fallen lassen konnte. Und das finde ich bei einer Serie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Deswegen, ich würde sie tatsächlich, also wer ein bisschen Stille ertragen kann und wer sowas in sich reinlaufen lassen möchte, der kann da ruhig mal reinschauen. Ich finde das, ich würde nicht davon abraten von dieser Serie.
Ja, also hast du mitbekommen, dass eigentlich das eine Koproduktion zwischen ARD und anderen Produzenten Netflix sein sollte? Und Netflix
bei Netflix laufen, ja.
Hat sich zurückgezogen aus der Produktion, offensichtlich.
Ohne Angabe von Gründen.
Wurde nur
gerätselt drüber.
Kann aber auch sein, dass es Qualitätsgründe hat.
Kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
Also ich würde eher abraten davon. Ich habe auch irgendwie, es gibt gar nicht, wurde jetzt noch gar nicht so viel besprochen. Die Leute warten wahrscheinlich so ein bisschen auf die ARD-Ausstrahlung. Aber ich habe schon so leichte Der Schwarm-Vibes. Also so nach dem Motto, viel Aufwand und wenig Ertrag irgendwie.
Ja, ich finde aber, der Schwarm ist noch viel, viel schlechter gespielt, vor allem. Also das jetzt unabhängig von der Smilla-Figur und sowas. Ja. Ne? Da finde ich hier schon spannendere Figuren vor, aber das ist tatsächlich ein eigenes Kapitel. Der Schwarm ist ein eigenes Genre.
Aber die Figuren kommen hier auch nicht wirklich, bleiben auch Pappkameraden. Ne? Und das war aber auch bei dem Film damals genauso. Wahnsinnig tolle Schauspieler, Gabriel Byrne, ne, als Elias Mbarek, wollte ich schon sagen.
Ja, ja.
Einer meiner Lieblingsschauspieler, ne, der Therapeut von In Treatment, dann ein bisschen später. Ist ein Pappkamerad als Love Interest und irgendwie Mitbewohner.
Ja, ne? Genau, aber dann lass uns doch jetzt zu etwas Lebensbejahenderem kommen, was ein bisschen mehr Licht in den Winter bringt als dieses düstere Stück.
Also, lassen wir Fräulein oder die ohne Smilla, nur Smillas Gespür für Schnee das sein, was es ist, und kommen zu unserem zweiten Thema. Das ist ein Film, den ihr am Mittwoch, 10. Dezember in der ARD sehen könnt und ich glaube auch am gleichen Tag dann in der Mediathek verfügbar ist. Der Film heißt Prange, / Man ist ja Nachbar, und ja, da spielen so norddeutsche Helden wie Bjarne Mädel und Olli Dittrich mit. Das ganze Stück ist nach einem Roman von Andreas Altenburg, den weiß ich, bist du NDR-Comedy-Hörer? Ich schätze dich so ein, dass du diese Comedy-Formate von Andreas Altenburg wie Frühstück bei Stefanie oder Willkommen bei den Fräses, die, glaube ich, viele Leute kennen, die Radio hören.
Ich kenne Frühstück bei Stefanis, so, ja, also auch schon ein bisschen älter. Auch so mit Knalltüten, so, die irgendwie immer morgens im Imbiss sitzen, aber nicht so, dass ich es jetzt regelmäßig höre oder sowas. Ich weiß um die Existenz.
Aber das ist der Typ, der praktisch diese Prangeromane geschrieben hat und die jetzt auch die Vorlage bilden zu diesem Film. Ja, der Prange ist so ein Typ, der wohnt in Hamburg-Barmbek in so einer Hausgemeinschaft, in so einem Klinkerbau. Und ja, der geht anscheinend nicht arbeiten. Das ist ein alleinstehender Mann in den 50ern. Und weil er halt in der Erdgeschosswohnung rechts wohnt, links gegenüber wohnt so ein ähnlicher Typ, der von Olli Dittrich gespielt wird, nimmt er halt immer so die Pakete von seinen ganzen Nachbarn. Ne? Die kommen die ganze Zeit, spielt halt eben auch in der Vorweihnachtszeit und kommen die ganze Zeit Pakete an, wie das halt in unserer heutigen Zeit so ist, und die stapeln sich bei ihm und er hat zu allem irgendwelche Kommentare und redet relativ viel. Und ja, und dann kommt auf einmal eine neue Paketbotin von einem Paketdienst, die auch so ein bisschen eher so burschikos, ruppig unterwegs ist, aber die findet er irgendwie toll, und in der Folge der Handlung versucht er irgendwie, die näher kennenzulernen, in die er in längere Gespräche verwickelt und so weiter. Und gleichzeitig geht es aber auch um diese ganze Hausgemeinschaft. Sehr bunt gewürfelter Mix von Leuten, die in diesem Klinkerhaus wohnen in Hamburg-Barmbek. Und dann wird halt so mit norddeutscher Zunge so sehr relativ viel Kram verhandelt im Treppenhaus. Also ich habe, glaube ich, gelesen, dass in dem Drehbuch irgendwie, keine Ahnung, 40 Seiten Treppenhaus-Szenen zu lesen sind. Und ja, das ist so irgendwas zwischen Comedy, zwischen Komödie, Tragikomödie und auch ganz viel Weihnachtsfilm, weil die gesamte Handlung spielt halt in der Vorweihnachtszeit und endet, glaube ich, mit einer Silvesterfeier. Mhm. Jan, wie fandest du den Film?
Dich
hat er nicht so gekriegt?
Überhaupt nicht, er hat mich kalt gelassen. Es ist halt so, es ist halt so eine sehr dicht getaktete, so eine Blockwart-Comedy-Geschichte. So. Er ist ja derjenige, der alles unter Kontrolle hat, der alles, oder zumindest so gerne Kontrolle hätte, der alles kommentiert, der immer weiß, was die Leute machen, weil er immer zu Hause ist. Er ist halt irgendwie so Pensionär, der aber gar nicht so unvermögend ist. Der hat wohl irgendwann mal Geld gemacht oder geerbt oder sowas, weiß ich nicht.
Ja.
Bjarne Mädel ist Bjarne Mädel. So. Das ist einfach, den sieht man immer gerne zu. Man sieht irgendwie auch Olli Dittrich immer ein bisschen gerne zu bei dem, was er macht. Mich hat aber daran, mich haben mehrere Sachen gestört daran einfach. Zum einen dieses, also wir beide hier als Leute, die in Hamburg wohnen, dieses wahnsinnig aufgesetzte Hamburgisch von Leuten, die nicht aus Hamburg kommen, wie zum Beispiel die Darstellerin von der Postbotin. Übrigens die einzige biodeutsche Postbotin Deutschlands, glaube ich, weil alle, die ich kenne.
Wobei die Katharina Marie Schubert ja eine super Schauspielerin ist.
Also gute Schauspielerin,
aber keine Hamburgerin. Du bist der Hamburger unter uns. Du findest ihr Hamburgisch.
So redet kein, so wie die, so wie die Hamburgisch reden, redet kein Mensch mehr. Ne? Das ist einfach so wie Leute, die Hessisch reden sollen,
weil sie im Hessischen Theater 1980 oder.
Genau, das ist einfach. Okay. Aber das ist ein bisschen Geschmäckleres. Das stört mich halt als jemand, der hier schon so lange lebt.
Aber Dietrich und Mädel sind ja Hamburger.
Nee, Dietrich ist kein Hamburger.
Nee,
der spielt nur in Hamburg. Der kommt aus dem Rheinland irgendwo, der Ruhrpott oder sowas, weiß ich nicht. Nee. Der kann das auch ganz gut so. Aber es ist halt, am Ende spielt Dietrich Ditsche, Mädel spielt Schotti und Schütte spielt Schütte. Sowas, so Leute wie Jan-Georg Schütte, so, der tatsächlich aus Hamburg oder aus Norddeutschland kommt, sowas.
Ja.
Der tritt auch auf und der tritt genauso auf, wie er immer auftritt. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, die Leute sind hier so besetzt, dass man Wiedererkennungswert hat in den Figuren, die sie normalerweise stereotyp verkörpern.
Okay.
Und das war mir alles ein bisschen zu gewollt, so bis so Ken Loachig, also so zu so unterhaltsames, so heitere Sozialdramen, also heitere Armut auch und so weiter. Das ist schon alles nicht so schlecht gemacht, aber ich fand, es war auch alles sehr, sehr gewollt.
Mhm. Fand ich gar nicht.
Ja, habe ich gemerkt.
Ich finde, dass da, also es ist, ich habe ja auch ein Interview gemacht mit Bjarne Mädel dazu. Und kann man aber auch nachlesen in Kritiken zu dem Film oder in anderen Interviews von ihm. Das ist ja auch ein Film über Einsamkeit, ne? Also wenn man sagt, da gibt es ja sehr viele, also die Bjarne-Mädel-Figur oder auch die Olli-Dittrich-Figur, die aber weitaus weniger auserzählt wird, sind ja alleinstehende Männer, die praktisch, nicht so viel Kontakt haben, außer halt zu den Leuten, die mit ihren, die mit ihnen im Haus wohnen. Und da wird natürlich auch viel gestritten und so. Da geht es dann um so diesen typischen Kram. Und dass man sich auch alles ins Haus liefern lässt, ne, dieses Bestellen und so, ist ja auch letztendlich ein Symptom von Einsamkeit, ja, ne, von Vereinsamung. Und das, finde ich, wird hier sehr gar nicht so plakativ verhandelt, finde ich. Also es wird die Versuche der Menschen, miteinander in Kontakt zu treten, über Streitigkeiten, über Sachen, die man ausdiskutiert. Oder was ich ganz toll finde an diesem Film ist, man redet sehr viel und will eigentlich was ganz anderes sagen. Mhm. Also die Piano-Mädel-Figur versucht ja ihr Leben oder den Leuten zu sagen, ja, das machen wir jetzt so und so und das geht nicht, weil und so, und will eigentlich ganz andere Botschaften senden. Genau wie er diese Paketbotin kennenlernen will, aber er kann ihr einfach nicht sagen, hier wollen wir nicht mal zusammen essen gehen oder was trinken gehen oder so, sondern er muss dann über irgendwelche Renovierungsarbeiten in deren Wohnung, und dann treffen sie sich halt auch entsprechend zu ihrem ersten, in Anführungszeichen, Date in einem Baumarkt, wo er ihr beratend zur Seite steht, obwohl er eigentlich gar nicht so viel Ahnung hat. Ich finde, es gibt ja dieses Prinzip, dass wir übers Wetter reden, um unsere Gefühle auszudrücken. Ne? Mhm. Wenn man sagt, ich bin eigentlich traurig oder depressiv, unterhält man sich mit seinem Nachbarn oder mit den Menschen, die man beim Hundeausführen auf der Straße trifft, darüber, ach, wie schlimm das ist, dass jetzt alles irgendwie so dunkel ist und dass die ganze Zeit regnet oder dass es so kalt ist oder so. Ne? Und das, finde ich, perfektioniert dieser Film auf eine ganz schöne und sprachliche Art und Weise, dass man sagt, die Leute reden und wollen eigentlich was ganz anders sagen.
Hast du schon gesagt, wer es gemacht hat? Ich kann mich gerade nicht
erinnern. Das ist von Lars Jessen. Ne?
Ist auch von Lars Jessen.
Ja, das okay. ist auch von Lars Jessen. Und dieser Andreas Altenburg, der praktisch diese Komödienformate schreibt, die ich zwar vom Namen her kenne, aber da ich kein Radiohörer bin, nicht gehört habe, der hat, glaube ich, auch das Drehbuch geschrieben.
Ja, so, ne? Vielleicht bin ich auch einfach durch unsere Arbeit, die wir machen, die wir beide ja machen. Du machst ja tatsächlich noch viel mehr Filme als ich. Ich bespreche ja praktisch fast nur noch Serien. Ich sehe
viele Fernsehfilme, das stimmt, ja.
Ich bin vielleicht auch einfach mittlerweile darauf gepolt, dass die Figuren, die mich interessieren, mehr Zeit haben, sich zu entfalten und zu entwickeln und zu dem zu werden, was sie halt tatsächlich jetzt im Rahmen ihrer Fiktionalisierung sind. Und hier ist halt sehr viel gesetzt. Wir müssen sehr viel halt als gegeben hinnehmen, wofür es dann am Ende knappe 90 Minuten Zeit gibt, um das ein bisschen zu elaborieren, warum sie denn da sind, wo sie sind. Und vielleicht gibt mir das dann einfach zu wenig Zeit mittlerweile. Also ich würde mir wünschen, warum ist er denn so geworden, wie er geworden ist. Es gibt schon immer wieder Hints, dass man das checkt, warum er so ist. Und man checkt auch irgendwie immer so, ja klar, es ist halt, geht immer wieder Totalen über diesen Barmbeker Wohnbezirk, also eine reine Schlafstadt. So siehst halt in diesen Totalen keinen Supermarkt, kein nix.
Klinkerburgen, ja.
Einfach so in der Nachkriegszeit hochgezogen. Und das ist halt so, ja klar, die Leute sind da vereinsamt. Ja klar, da gibt es halt auch Leute, die gehen damit so um. Es gibt Leute, die gehen so damit um. Und diese beiden Typen gehen halt auf ihre Art damit um, wie man halt auch irgendwie stereotypisiert, wie weiße mittelalte Männer in diesem Zusammenhang sind und so. Und da kommt bei mir halt so ein Ding, was halt, ist ja eine große Metaebene so. Wie viel Raum gewähren wir eigentlich denjenigen, die sozusagen die Basis des Rechtsrucks, den wir halt in allen möglichen zivilisierten Ländern gerade haben, also demokratischen aber Ländern
die
haben.
Die sind ja nicht politisch die Typen.
Nein, aber es ist doch immer das, es geht doch immer darum, wir hören diesem White Trash, wir haben dem zu wenig zugehört. Das ist ja White Trash im Grunde genommen, was diese beiden so charakterisieren. Also es ist ein harter Begriff, aber es ist, glaube ich, das, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Das
sind proletarische Typen.
Genau.
So, ja.
Und so, das ist ja dieser Mythos, der gesponnen wird. Wir haben dem White Trash zu wenig zugehört, deswegen haben wir jetzt Trump an der Regierung und so weiter. Und das ist auch dieses Ding so. Hier sehen und hören wir dem White Trash aus Barmbek zu. Ich meine den jetzt gar nicht so böse, ich übernehme den Begriff jetzt mit White Trash. Das ist halt eigentlich ein total beschissener Begriff. Aber er bringt es ja schon so ein bisschen auf den Punkt, was die sind. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit der Entwicklung unserer Gesellschaft haben, weil wir den Leuten nicht zugehört haben, sondern weil wir denen zu viel zugehört haben. Und ich möchte denen einfach nicht immer und immer wieder dabei zusehen, alte weiße Männer zu sein. Und das ist auch wieder sehr, sehr, sehr viel Geschmacksfrage dabei und sehr viel auch ideologische Frage meines eigenen politischen Mindsets sowas dabei. Aber ich möchte einfach nicht mehr so gerne weißen Männern in diesem Alter dabei zuhören und sehen, alte weiße Männer zu sein.
Aber ich verstehe deinen Punkt, aber die leben ja in einem mehr oder weniger multikulturellen Haus.
Genau, also, und da wird es interessanter.
Da gibt es ein junges, schwules Paar, ja. Da gibt es eine alte Frau, die Demenz hat. Er hat einen Freund, der auch, glaube ich, einen Migrationshintergrund hat, der auch Paketbote ist, der jeden Tag bei ihm sitzt, ja, und ein Bier trinkt. Die freuen sich mit einem Jungen, mit einem, keine Ahnung, 10-, 11-jährigen Jungen an, der dann auch immer bei denen sitzt, als wäre er auch so ein Kumpel. Gut, der trinkt kein Bier. Der hat, glaube ich, auch so einen arabischen oder türkischen Hintergrund und so. Es gibt ja keinerlei Hinweise darauf, dass die Prangefigur irgendwie was gegen Ausländer hat oder so.
Nein. Das wollte ich überhaupt nicht damit zum Ausdruck bringen. So, das ist halt, deswegen wollte ich das auch eigentlich gar nicht so ideologisieren. Und das ist auch wirklich ganz spannend an dieser Serie, dass halt hier so die Aslaks kommentieren die Almans. Ja. So ein bisschen, ne? Also es ist so, sind keine richtigen Aslaks, aber es sind halt einfach so Leute, die halt irgendwie andere Hintergründe haben als diese eingeborenen weißen Männer so aus den 60er-Jahrgängen. Die amüsieren sich schon ein bisschen, machen sich lustig darüber und kommentieren sie dadurch auch. Und das hat dadurch auch eine gewisse Tiefe. Auch gerade dieser ist auch ein Paketbote, glaube ich, mit dem er da
arbeitet auch als Paketbote.
Ja, mit dem er dann immer ein Bier trinkt. Und der hält ihm auch immer einen Spiegel vor, was er eigentlich für ein weirder Typ ist. Und dass er eigentlich so, als wie sehr er für seine Einsamkeit selbst verantwortlich ist und so weiter. Ne? Das ist auch überhaupt nicht undieb. Also ich kann das auch wertschätzen. Aber ich habe halt immer gefremdelt mit dieser Tatsache, dass mir hier so Archetypen vorgesetzt werden, mit denen ich entweder bonden kann oder von denen ich mich distanzieren muss. Ja. Und ich habe das als sehr, sehr didaktisch empfunden und als fast schon manipulativ empfunden. So, du musst dich jetzt aber für den und den entscheiden. Das ist jetzt derjenige, der dir sympathisch oder unsympathisch sein muss. Und das ist dadurch kein grundlegend schlechter Film, aber es ist einer, der mir nicht den Freiraum lässt, mir mein eigenes Bild davon zu machen. Und das hat mich daran gestört.
Okay, jetzt habe ich verstanden, was dein Problem damit ist. Ich finde halt, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, also der Blane Mädel hat gesagt, der Lars Jessen hätte gesagt, das wäre ein Film über das Gelingen, weil wir ja hier eine Hausgemeinschaft haben von eher ganz normalen Leuten, eher proletarisches Spektrum, deswegen wohnen die auch in so einer Mietswohnung, in so einem Klinker im Osten von Hamburg, in Barmbek, die ja trotzdem bei all ihren unterschiedlichen Problemen und Altersstrukturen und Lebensmodellen, ja, in denen sie da zu Hause sind, doch gut letztendlich miteinander auskommen. Das sind ja Leute, die dann auch letztendlich zusammen einen Silvesterfeier machen oder die wirklich, und gerade heute, wo man sagt, Gemeinschaft fehlt oder so, finde ich deswegen eigentlich einen sehr positiven Film.
Durchaus, ja. Dadurch ist es auch diese Einsamkeit.
Und deswegen ist es auch ein Weihnachtsfilm. Ja. Also nicht nur, weil es in der Weihnachtszeit spielt und weil es eine Liebesgeschichte, eine etwas ruppige, merkwürdige Liebesgeschichte erzählt, sondern auch, weil es erzählt, wie man gemeinsam sich helfen kann und was zusammen auf die Beine stellen kann.
Ganz
und auch die Einsamkeit überwinden.
Ja, also es ist keine Liebesgeschichte, es ist eine Annäherungsgeschichte, oder? Also
ja.
Vielleicht habe ich es falsch verstanden.
Okay.
Ich verstehe das total.
Love-Interest-Geschichte.
Es ist ein Feel-Good-Movie, aber so ein leicht zerkratzter. Das ist schon auch alles okay. Es war aber, was mich wirklich dann nochmal oben drauf gestört hat, ist, wenn du mir nach 5 Minuten gesagt hättest, wie dieser Film, wenn du mich darum gebeten hättest, mach mal eine Storyline über die letzten 5 Minuten, einziger Stichpunkt Silvester, hätte ich dir das, glaube ich, so aufgeschrieben, wie es ausgegangen ist.
Aber das kannst du wahrscheinlich für alle Weihnachtsfilme so sagen.
Vielleicht ist es so, aber dann ist es doch, wenn ein Film das Attribut hat, alle Weihnachtsfilme, so, das kannst du für alle Weihnachtsfilme so machen, dann hat er doch ein Problem. Also wenn ein Film so berechenbar ist, dass du schon nach kürzester Zeit weißt, wie er ausgehen wird, dann hat er doch ein Problem.
Nee, also ich würde sagen, Filme, wo man von vornherein weiß, dass sie gut ausgehen, im Sinne, dass die beiden, die sich da irgendwann kennenlernen, am Anfang zusammenkommen, finde ich, das
hast
ist noch
kein Grund.
Hast du das gerade
gespoilert? Ist es so?
Weiß ich nicht. Aber ich finde, dass ein Film allein aufgrund dieser Tatsache noch kein Problem hat. Aber
ja, klar. Also es ist auch völlig... Völlig legitim, dass du das so siehst. Also ich habe halt einfach, deswegen, ich fremde aus den Punkten, die ich genannt habe, fremde ich mit diesem Film. Ich weiß, dass es gute SchauspielerInnen sind, die da mitmachen. Das ist auch tatsächlich, wie heißt die Schauspielerin, die
Katharina Marschri-Schubert.
Die macht das super.
Ja, das ist eine super Schauspielerin.
Das ist eine super Schauspielerin, die hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Die ist halt auch, also die ist auch von der ganzen Persönlichkeitsstruktur, optisch wie innerlich, ist sie auch ein bisschen zerkratzt. Also das sind von solchen Figuren bräuchten wir mehr. Und das, wie gesagt, Ditsche. Ja, ich sag schon Ditsche. Ditsche und Schotti und das sind Figuren, denen guckt man ja auch gerne zu. Aber dieser Film war mir einfach zu beliebig und zu banal. Und okay, das ist auch gerade als Feelgood. Ich bin auch nicht so ein großer Feelgood-Fan. Und wenn ich Feelgood will, dann vielleicht als Serie, keine Ahnung. Er war mir einfach ein bisschen egal, dieser Film. Das ist so.
Ja, ich fand den tatsächlich aufgrund der ganzen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, anrührend.
Ja, aber sehr, es war toll. Anrührend. Ja, aber eben. Ja. Dann er ist auch nicht rührselig. Das ist auch ganz wichtig dabei. Das sind ja immer diese beiden Pole, die denselben Wortstamm haben. Er ist überhaupt nicht rührselig.
Und gerade Weihnachtsfilme sind ja gerne mal ganz rührselig. Oft. Und das ist hier praktisch, du hast fast Ken Loach-artig, hast du gesagt. Mhm. Ja, wegen diesem Sozialrealismus, der da so ein bisschen reinkommt. Kommt, ne, und spielt halt so im proletarischen Umfeld. Das hat mir gut gefallen. Ich fand das überhaupt nicht aufgesetzt hier. Aber lass uns doch einfach sagen, we agree to disagree.
Ich gebe ihm auch keine 6 oder sowas jetzt. Ja. Ne? Also so, das ist wirklich, man macht, wenn du dir den anguckst, hast du echt irgendwie so angenehme 90 Minuten. Darfst aber nicht davon ausgehen, dass du am Ende irgendwie, dass er Denkprozesse bei dir angeregt hat, nur weil er halt irgendwie in einem sozial komplizierten Milieu spielt oder sowas.
Ich habe tatsächlich, bei mir hat er den Denkprozess ausgelöst, dass ich mir, weil diese Prange-Figur halt so einer ist, der die ganze Zeit redet und eigentlich was ganz anderes sagen will, dass ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie wir eigentlich oder wie auch gerade diese Männergeneration, habe ich auch mit Bjarne Mädel drüber gesprochen, ich werde das Interview mal die Tage bei Facebook verlinken, weil er sagt, ja, so sind halt die Männer unserer Generation, gerne nochmal, man redet immer noch so ein bisschen, man redet nicht über seine Gefühle, man versucht die irgendwie anders auszudrücken, ne? Und jetzt wird hier gebohrt, aber ich hoffe, ihr hört das nicht so laut.
Ihr hört es jetzt, wo wir es euch gesagt haben.
Genau, jetzt könnt ihr euch genau konzentrieren auf das Bohrgeräusch im Hintergrund. Nee, aber dann lass uns den Prange hinter uns lassen und zu einer Western-Serie kommen, The Abandons, die jetzt bei Netflix seit 4. Dezember im Programm sich befindet. 7 Folgen, gar nicht so lange, so 35 bis maximal so 42, 45 Minuten. Und ja, was erzählt The Abandons, lieber Jan?
Das ist von Showrunner, ich habe hier Carl Sutter stehen, aber der heißt Kurt Sutter, ne?
Kurt Sutter.
Von Kurt Sutter, der Showrunner, der so Mädchen für alles, glaube ich, oder Junge für alles bei Sons of Anarchy war. Also da hat er wirklich, der hat sogar in 20 Folgen hat er mitgespielt.
7 Staffeln lief von 2008 bis 2014. Eine Serie, die mir natürlich bekannt ist, die ich allerdings nie gesehen habe, aber unglaublich viele Leute in meinem Umfeld sind große Fans.
Ja, das ist so Rocker-Ding, ne? Also so
Rockerbanden.
Ja, guck mal, das hat mich von Anfang an so abgeturnt, dass ich das auch, glaube ich, einfach ignoriert habe.
Hast du es gesehen oder
nicht? Nee, ich habe das ganz am Anfang. Ganz am Anfang habe ich 2 Folgen gesehen, das ging mir sofort auf den Sack. Mhm. Entschuldigung, aber.
Du magst keine Rocker.
Ich mag einfach diese Stoffe nicht so gerne. Mhm. Manchmal mag ich sie. Also ich habe ja auch zum Beispiel sowas wie Breaking Bad geguckt. Das ist auch ein krasser Männerstoff, sowas, ne? Aber manche Sachen stoßen mich halt sehr, sehr schnell ab. Ja, aber ich glaube,
von Anfang an hat man gesagt, dass Sons of Anarchy halt ein starkes, ich glaube, Hamlet oder auf jeden Fall Shakespeare-Analogien hat.
King Lear.
Ja.
Okay, er hat also sein halbes Team von damals, da sind viele Schauspieler dabei, sind Leute aus den Gewerken dabei und sowas, hat er zusammengesammelt für so eine Art, also so wurde es, glaube ich, gelabelt, weibliches Yellowstone, das so in den 1850ern spielt. Also eben nicht Yellowstone, sondern 1883, so dieser Kosmos, als die Duttons angefangen haben, Macht zu erlangen. Und in seiner Version hier von Russell Lina Headey, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht.
Ja, Headey, glaube ich.
Headey, okay,
also
alles falsch
aus
gemacht.
Game of Thrones, die Cersei.
Genau, Game of Thrones, rasselt darin so als Farmerin, die keine eigenen Kinder kriegen hat und deswegen 4 Stück adoptiert hat, in so eine Bergbaupatriarchin hinein oder umgekehrt, also die rasseln ineinander, die wird wiederum von Gillian Anderson gespielt. Die hat 2 leibliche Kinder und
2 Söhne.
Hat sie 3? Okay, 3, sorry. Und die hat von Anfang an, hat sich auf ihre Farm abgesehen, weil sie ist Bergbauunternehmerin, und darunter gibt es Silbervorkommen und sie will halt von dieser Fiona heißt sie, will sie halt die Farm irgendwie aufkaufen, die will das nicht, weil mein Land und so weiter. Und dann eskaliert das sich so langsam zurecht, so über diese 7 Folgen hinweg. Relativ früh gibt es eine Vergewaltigung und einen Todesfall. Diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Familien, die ohne Väter auskommen jeweils. Mhm. Ja, nicht unkompliziert.
Patriarchinnen-Duell sozusagen.
Patriarchinnen-Duell, ja. Und das, die kollidieren halt immer weiter. Und das ist eine Serie, die setzt sich dann bis zu so einem Climax fort und dockt halt definitiv so an diesem Western-Boom an, den es ja schon in den letzten Jahren gegeben hat. Also 1883 habe ich angesprochen, The English. Und aber auch sowas wie American Primeval, die halt auch versuchen mit zumindest präsenten Frauencharakteren innerhalb dieser Männergesellschaft Wildwest zu arbeiten und zu hantieren. Das ist ein bisschen.
Ja, und die Idee von Sutter ist jetzt wahrscheinlich einfach gewesen, machen wir doch einfach mal ein großes Frauenduell.
Machen wir mal ein großes Frauenduell.
In diesen Kosmos hinein.
Darf man machen, Fiktion kann alles so. Ja. Ob es dadurch glaubwürdiger wird, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber ich fand, es ist schon ganz gut kostümiert. Das ist, man merkt auch, dass so CGI und CFX und sowas ist mittlerweile auf dem Stand, dass du auch Westernstädte nicht mehr so aussehen lässt wie irgendwie im Paramount Studio zusammengezimmert und so. Es ist jetzt ein bisschen doof, weil das ist ja in dieser, also wir haben ja hier unsere Kurz, eigentlich machen wir ja Tipps. Mhm. So, und ich bin auch so rangegangen, dass ich es als Tipp machen will, aber ich bin sehr schnell davon weggekommen eigentlich, weil ich finde, für Western-Fans ist es schon, hat es viel Eye-Candy und sowas, aber es ist schon eine sehr behauptete Geschichte.
Ja, es ist, lass es uns auch ruhig so benennen, die Serie kriegt überall ziemlich schlechte Kritiken.
Ja, habe ich mir fast gedacht.
Auch hier haben wir wieder den Fall, dass Netflix, weil der Kurt Sutter hat auch das Budget ist relativ schnell überzogen gehabt und die haben das Ding abgesägt. Also die wollten eigentlich 10 Folgen produzieren und haben dann gesagt, okay, Budget überzogen. Die Bilder, die wir, die Folgen oder was sie, die Szenen, die sie bislang gesehen haben, fanden sie nicht gut. Und dann haben sie gesagt, wir stoppen das Ding hier. Mhm. Und dann mussten die aus dem Material, was sie gedreht hatten, das Ganze auf 7 Folgen runterkürzen. Und ich finde, das merkt man auch ein bisschen. Es gibt teilweise merkwürdige Handlungssprünge. Mhm. Es ist insgesamt komisch geschnitten. Ich finde auch die Effekte nicht besonders gut. Es gibt so gleich am Anfang so Tierszenen, wo du denkst, sieht ziemlich animiert aus.
Ja, wo so ein Longhorn, einer ringt ein Longhorn zu Boden, dass die halt während eines Feuers eingefangen werden müssen. Und man sieht halt so deutlich, dass das kein Longhorn ist, sondern irgendwie ein Pappkopf, den er da irgendwie in den Armen hat. Ja, stimmt schon.
Und also neben dem Optischen, wo man sagt, es gibt auch nicht so, wie wir es jetzt bei American Primeval hatten, tolle Landschaftsaufnahmen und du hast so ein Gefühl kriegst du für Landschaft und für Weite. Das war eigentlich beim Western so ein bisschen obligatorisch. Also es sieht auch optisch nicht aus. Und dann muss man sagen, mit zwei so guten Schauspielerinnen wie Gillian Anderson und Lena Headey, die kriegen da auch nichts zu tun. Das ist auch von den Dialogen eher schwach.
Ja, ne? Es ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm, weil das ist jetzt irgendwie, wir haben jetzt die dritte Serie besprochen oder das dritte Format besprochen und eigentlich noch kein Tipp dabei, wo wir beide sagen, ja geil, guckt euch das an.
Da kommt ja noch was.
Ja, genau, es kommt noch was, so, aber das ist wirklich, es ist doof, aber es ist so. Wer sich für Western interessiert, so ist, und wer auch sowas wie 1883 hatte auch schon seine dramaturgischen Mängel verglichen mit der Yellowstone,
ja,
finde ich.
Aber es,
ne,
hat vielen Leuten gefallen. Also
es hat vielen Leuten gefallen, so. Und ja, das ist halt so, diese beiden Frauen, das gab es damals nicht. So, das ist eine schöne Geschichte, ist eine nette Idee, ist auch wirklich ein Teil des Empowerments, dass sich Fiktionen halt mittlerweile auf die Fahnen geschrieben haben. Aber es ist natürlich totaler Quatsch, solche Frauen gab es nicht.
Zwei damals. Frauen als Chef im Ring bei einem großen Fight um Land und so.
Ja, bitteschön.
Aber ich habe überhaupt kein Problem mit dem unrealistischen Aspekt.
Ja, 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 ja.
Es ist einfach eine bescheuert geschriebene und inszenierte Serie.
Es ist keine gute
Serie. Ihr könnt euch das sparen, wenn ihr noch nicht American Primeval oder The English gesehen habt. Oder meinetwegen 1882 oder 83. Schaut euch den Kram an, das ist auch noch solide und lasst die Abandons, braucht man sich nicht anzugucken.
Das ist ein mieser Kundenservice, den wir hier gerade machen. Es tut mir echt leid, aber so ist es halt manchmal. Jetzt vor Weihnachten muss man auch einfach mal schlechte Laune verbreiten.
Aber dafür besprechen wir jetzt noch einen Film, Jay Kelly bei Netflix, 132 Minuten, seit 5. Dezember verfügbar, den das amerikanische Filminstitut, glaube ich, AFI oder so, relativ renommierter Laden, die haben jetzt schon ihre Liste rausgebracht, zu den 10 besten Filmen des Jahres erklärt hat. Ich würde mal sagen, das ist ein zutiefst melancholischer Arthouse-Film über das Filmemachen, vor allem allerdings über das Leben im Filmemachen von Noah Baumbach, der ja zusammen mit Greta Gerwig, seiner Ehefrau oder Lebensgefährtin auch ein Ehepaar im Film bildet, weil sie beide als Filmemacher unterwegs sind. Und ja, erzählt wird darin von einem 60-jährigen fiktiven Hollywood-Star, eben der titelgebende Jay Kelly, gespielt vom tatsächlich lebenden großen Hollywood-Star George Clooney, der in eine Identitätskrise gerät, als mal wieder einer seiner Filme abgedreht ist. Also es fängt an mit der letzten Szene von seinem neuesten Film. Gleichzeitig zieht die jüngere seiner beiden Töchter, die andere ist schon sehr lange ausgezogen und entfremdet von ihm. Die jüngere Tochter, die 18, 19 ist, zieht aus. Und ja, und ein Mentor von ihm, der Regisseur, ein alter Regisseur, dem er seine erste große Rolle zu verdanken hat, stirbt. Und das Ganze bringt diesen Mann, diesen Jay Kelly, in eine Art Identitätskrise, wo er praktisch über sein Leben nachdenkt, was er verbockt hat im Privaten, halt zwei gescheiterte Ehen mit jeweils einer Tochter. Ja, wer er eigentlich ist, abseits von seinem Superstar-Ruhm. Also es gibt irgendwie eine Szene, wo es heißt, wer bist du eigentlich? Du bist nichts, du bist ein leeres Gefäß, ne? Ein Schauspieler und so. Und abseits von diesem Ruhm, den du hast und unglaublichem Reichtum. Ja, und das ist im Prinzip ein Film über diese Identitätskrise, der aber auch zu so einer Art Roadmovie wird, weil der Jay Kelly dann irgendwie nach Europa geht, um seine jüngere Tochter, um ihr hinterherzufahren und mit dem Zug von Paris nach Italien fährt, um dort bei so einem Festival in der Toskana irgendwie einen Preis entgegenzunehmen. Jetzt habe ich sehr lang geredet. Jan guckt mich komisch an.
Nein, 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 du hast gar nicht lange geredet. Ich gucke einfach immer komisch, es tut mir leid.
Wie hast du Jay Kelly erlebt? Hat der Film dir etwas gesagt,
lieber Jan? Der war toll, der Film. Also haben wir ihn zusammen gesehen im Kino?
Nee, ich habe ihn tatsächlich gestern Abend, als ich von diesem Freundewochenende zurückgekommen bin, noch sehr spät hier mit Tränen in den Augen vorm Fernseher
gesehen. Ja, okay, nee, ich habe ihn im Kino gesehen. Also ist auch echt ein guter Leinwandfilm.
Ja.
Der ist in jeder Hinsicht ist dieser Film fantastisch. Mhm. Der hat eine gute Metaebene. Der erzählt was über Einsamkeit und darüber, was sie vom Alleinsein unterscheidet. Es ist halt diese Figur, dieser Jay Kelly hat immer Leute um sich herum. Deswegen ist er auch auf seinem Trip, den er halt dann nach Frankreich macht, fliegt er mit zwei vollbesetzten Privatmaschinen, weil seine ganze Entourage dabei ist. Und trotzdem ist er ist nie alleine, aber immer einsam. Das ist eine ganz tolle Metaebene und das ist auch so ein Doppelporträt von George Clooney selbst, also er spielt sich auch ein bisschen selbst, glaube ich, und Hollywood, dieser Blase und was darin alles so künstlich ist und was, wie sehr sich diese Blase immer nach Naturalismus sehnt und nach wirklichem Leben und so weiter. Und dieses Leben erfahren sie dann eben auf ihrem Trip durch Italien und Frankreich. Das ist alles mega stereotyp und klischeehaft, wie sie die Menschen dort beschreiben, die alle ständig kommunizieren und alle unglaublich aufgeschlossen sind.
Italienisch, die Franzosen sehr französisch. Total. Und so weiter. Immer. Es gibt sogar einen Deutschen, gespielt von Lars Eidinger, der so ein bisschen so eine Comic-Relief-Pappkameradenrolle spielt.
Hat einen mega geilen Auftritt hier, also wirklich. Und das ist alles so ein bisschen slightly over the top. Also es ist wirklich ein bisschen drüber gespielt, aber es geht ja auch um zwei Themen, die mega drüber sind. Einerseits Hollywood, diese Blase, die per se schon drüber ist, also die davon lebt, drüber zu sein. Und andererseits dieser Star-Ruhm, der ja auch immer, also dieses Starstruck, alle Leute sind halt irgendwie in seinem eigenen Hood in Hollywood, sind alle knien immer alle von ihm und lecken seinen Speichel auf.
Ja.
Und dann kommt er aber nach Europa, wo er auch schon bekannt ist, aber lernt er plötzlich ganz normale Menschen kennen, die ganz normal mit ihm umgehen. Er fährt auch zweiter Klasse zum ersten Mal und so weiter.
Ja, also und nur weil er eigentlich seine Tochter da treffen will in diesem Zug. Ne?
So. Es ist irre. Es ist ein irre unterhaltsamer Film. Es ist ein melancholischer Film, der einem zu Herzen geht. Es ist ein witziger Film. Er ist mit Adam Sandler, der alleine dafür, für seine Rolle könnte der gerne für einen Oscar in der Nebenrolle besetzt
also werden. Also der Jay Kelly wird für diverse Oscars gehandelt.
Ja.
Ich fand es interessant, weil ich habe ein paar Kritiken gelesen, deutsche Kritiken, die den Film gar nicht so gut fanden.
Deutsche.
Aber ich sehe das nicht. Ne? Das ist im Prinzip, das ist halt ein Film übers Filmemachen oder übers Leben im Film. Und ich finde, der Name Truffaut fällt ja mal irgendwie in dem Film, in der ersten Hälfte, die noch in Amerika spielt. Und ich finde, der Film hat der ist, hat was sehr Truffaut-haftes. Und der Noah Baumbach, das
Erklär mal, was das heißt, Truffaut.
Also ich finde Truffaut, also von Truffaut gibt es ja den berühmtesten Film über das Filmemachen überhaupt. Das ist Die amerikanische Nacht. Mhm. Der praktisch ein Klassiker aus den 70ern, der praktisch ein Filmteam begleitet beim Drehen eines Films, beziehungsweise in der Spätphase. Und Truffaut hat praktisch, finde ich, weswegen der Film was Truffauthaftes hat, der ist einerseits sehr melancholisch, weil viele Leute dort eine sehr melancholische Ausstrahlung oder Ideen oder Themen haben. Und gleichzeitig hat er in dieser Melancholie auch so ein bisschen was fast Albernes, was Witziges, weil die Figuren teilweise drüber sind, weil denen total bescheuerte Sachen passieren, weil die wirklich in Situationen geraten, über die man wirklich lachen kann. Und deswegen, und ich glaube, das ist kein Zufall, dass der Noah Baumbach auch als Amerikaner diese wunderschönen, klischeehaften Bilder von der Toskana, wo dieses Filmfestival, wo der Clooney ausgezeichnet wird, oder der J. Kelly, oder das so in Paris am Bahnhof oder wie dieser Zug aussieht, ja, mit dem sie dann durch die Landschaft fahren.
Ja,
und
ja,
so,
das ist Kindtop, ne? Einfach, ne? Das ist alles surreal.
Das ist schon fast so ein bisschen Wes Anderson-haft. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da eher bei Truffaut. Nee, ich fand den auch ganz, ganz toll. Und was ich noch dazu sagen muss, ist, der hat am Ende. Also der hat mit die bewegendsten 10 oder 15 Schlussminuten. Das ist einmal diese Adam Sandler-Figur. Es gibt einen ganz großartigen Dialog. Der Adam Sandler spielt den Freund-Manager von dem J. Kelly. Und der es auch nicht leicht hat. Auch ein Typ, der unter vielen Dingen leidet. Und unter anderem an dieser ständigen Ausgeliefertsein von diesen Leuten, für diese Stars, für die er arbeitet, um seinen Lebensstandard zu halten und so weiter. Muss er halt denen irgendwie alle Probleme lösen und allen Speichel lecken und so weiter. Und die haben einen wunderbaren Dialog und danach gibt es noch diese Ehrung und da gibt es dann eine wunderbare Szene, wie der George Clooney.
Na, die wirst du für dich behalten jetzt.
Die ich für mich behalte. Aber fandst du nicht auch, dass dieses Ende ist ein Geniestreich, oder?
Also ich finde das Ende gut. Also ich weiß auch gerade, weil das Ende immer eine heikle Angelegenheit ist, sowas ist das Ende. Aber ich würde es jetzt nicht hervorheben, verglichen mit dem ganzen Film. Also es ist wirklich.
Nein.
Er beginnt auch mit so einem One-Shot, so eine Filmszene. Also da wird gefilmt, wie er durch ein Set geht und seine Szene dreht und so weiter. Das hat fast schon so Charlie Chaplin-Anmutungen und sowas, wieder so einzelne kleine.
Der fängt ein Filmset ein, ne?
Genau. Das läuft ihm hinterher. Das ist halt, es ist wirklich von der, wie lange, das Ding wird gute 2 Stunden lang sein oder sowas.
Ja, das sind so 2 Stunden, 10 Minuten oder so, der Film.
Es ist von der ersten bis zur letzten Minute ein Film, der unglaublich unterhaltsam ist und gleichzeitig aber eine Tiefe hat, die solche Unterhaltsamkeit selten mit sich bringt und sowas. Und deswegen, also ich habe selten, glaube ich, einen Film so empfohlen wie diesen, auch wenn das natürlich, ich weiß nicht, ob der unbedingt Oscars gewinnen müsste, weil der halt am Ende ist er doch halt auch sehr oberflächenverliebt, sowas, ne? Aber keine Ahnung, ich stecke nicht in solchen Jurys drin so und ich weiß auch, der Oscar ist auch gar nicht mehr so wichtig wie früher.
Also viele Kritiken haben so ein bisschen geschrieben, so, ja, George Clooney spielt sich selbst nach dem Motto, ach Gott, wenn es keine anderen Probleme gibt, als dass man über die Schwere des Starseins nachdenkt. Aber ich finde, das springt nicht weit genug.
Ja, irgendwie. Und ich muss natürlich auch meine Kritik von vorhin, die ich an diesen beiden Charakteren in dem Film in Prange angedeutet habe, dass wir hier weißen alten, also wir
aber
gucken auch hier.
Hallo, ja.
Aber also wir gucken auch hier alten weißen Männer oder weißen Cis-Menschen dabei zu, wie sie versuchen, mit der Realität klarzukommen. Aber es ist halt einfach echt sehr viel geiler gemacht und das ist George Clooney. Also sowas. Ich muss das so, ich weiß, dass ich da ein bisschen doppelzüngig bin, aber es ist einfach George Clooney. Und George Clooney mit seinem Haifischgrinsen, das unglaublich fragil sein kann. Also niemand kann sein Haifischgrinsen so zerbröseln lassen wie er. Das ist einfach echt Weltklasse. Das ist einfach echt Weltklasse.
Und der Film hat ja auch so, der begeht dann auch so vergangene Räume. Also es gibt dann auch so eine junge Version von George Clooney. Ja. Wir erfahren so ein bisschen, wie er zum Star geworden ist. Super besetzt, ne? Wir haben ja die meisten schon erwähnt. Also Laura Dern, auch bekanntermaßen großartige Schauspielerin. spielt da mit, spielt auch so eine Assistentin in diesem Stab. Der alte Stacy Keach spielt seinen Vater, der da auch noch so auftaucht. Billy Crudup als so Ex-Kumpel, diese Riley Q, diese Enkelin von Elvis, das spielt die ältere Tochter. Das ist schon Hammer. Und da man ja weiß, dass Hollywood auch gerne Filme und Serien über das Filmgeschäft auszeichnet, würde ich mir schon da ausrechnen.
Das Studio hat mich natürlich auch an das Studio erinnert.
Ja, gerade, ne?
So. Also,
natürlich.
Ja,
schaut ihn euch an, also wer so ein bisschen was für Filmkunst übrig hat, der sollte Jay Kelly sich angucken. Ja, damit sind wir am Ende unseres etwas recht kritischen Ausgabe 86 von auch ja. Eine noch der Streaming-Podcast.
Aber also ich wollte, wo wir so Stichwort sehr, sehr kritisch, ich wollte nochmal so einen Schlenker machen zu einer der vorigen Folgen. Ich weiß gar nicht, ob es die vorige war oder die vorvorige, als wir über Boateng, also Being Jerome Boateng gesprochen haben. Da waren wir ja sehr kritisch, ich war sehr kritisch.
Oh, und da muss ich dir im Nachhinein noch sagen, weil ich hatte ja tatsächlich noch so ein bisschen die entschuldigende Position eingenommen. Die Geschichte hat eher dir recht gegeben.
Stimmt, also es hat sich, Dr. Alexander Stevens hat sich, einer der wichtigsten, also ein Medienwissenschaftler, der darin zu Wort kommt, hat sich quasi distanziert von diesem Film und hat gesagt.
Auch viele der weiblichen Talking Heads haben gesagt, da wurde nur das rausgeschnitten, was sie eher unkritisch geäußert haben.
Genau, sehr tendenziöser Film. Das zeigt sich jetzt erst im Nachhinein. Das wusste ich damals auch nicht. Ich habe da nur meinen eigenen Eindruck zu Rate gezogen. Es stimmt aber tatsächlich.
Der war nicht ganz falsch, glaube ich.
Es ist
auch weil man dann im Nachhinein noch viel darüber gelesen hat, wie der Boateng praktisch auch wirklich mit PR-Profis so ein bisschen wohl auch an so einer Image-Korrektur arbeitet.
Ja. Wollte ich jetzt nicht mir auf die Schultern klopfen, ich wollte es nur nochmal andeuten. So, das ist halt tatsächlich unsere Kritik, die wir daran hatten, die ist jetzt mittlerweile manifestiert worden.
Ja. Interessante Mediengeschichte, wie
unbedingt
mit dieser Dokumentation umgegangen wird. Uns könnt ihr jetzt wahrscheinlich, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, tatsächlich schon wieder in wenigen Tagen hören, nämlich am Freitag, dem 12. Dezember, kommt unsere nächste Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert diesen Podcast und dann werdet ihr informiert, wenn die neue Folge hochpoppt. Kommentiert, bewertet uns vor allem dort, wo ihr uns hört, hinterlasst Kommentare auf eurer Abspielstation. Ihr könnt uns schreiben unter fernsehpodcast@web.de und ihr findet uns bei Instagram, bei Facebook und bei YouTube. Damit würde ich sagen, lieber Jan, sind wir raus für den heutigen Montag, immer noch ungewohnt, und treffen uns am Freitag wieder.
Ja, ich muss auch über das Wetter sprechen, muss ich ja anscheinend immer, wenn das ein Spiegel meiner eigentlichen...
Ja, wie Prange, obwohl der redet immer darüber, wie man die Pakete besser organisieren kann.
Ja, hier scheint die Sonne, es sind, glaube ich, 12 Grad da draußen, wir nehmen jetzt ein Sonnenbad in Badehose.
Macht's gut, ihr lieben Leute da draußen, und bis zum nächsten Freitag.
Tschüssle.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.